Meine Damen und Herren, wenn es nach Herrn Fukuyama ginge, dann hätte ich einfach zu schildern, wie der Sieg der kapitalistischen Wirtschaftsform und des dazugehörigen liberalen, demokratischen, repräsentativen Staates, wie das voranschreitet und wie das nun 20 Jahre beinahe, 18, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus schon gediehen ist. Sie wissen, dass das nicht so ist, dass die Weltgeschichte ihr Ende nicht gefunden hat, was ja eigentlich ein höchst naiver Gedanke eigentlich gewesen ist, der aber immerhin in Amerika sehr ernst genommen wurde. Nein, die Weltgeschichte ist nicht zu Ende und die Demokratie hat noch nicht gesiegt, aber der Anspruch, demokratisch zu sein, und zwar an jede Gesellschaft, und zwar von innen und von außen, der ist tatsächlich geblieben. Staaten werden heute, und das war ja nicht immer so, danach beurteilt, inwieweit sie demokratisch sind. Und wenn sie als undemokratisch gelten, dann sind sie entweder unterentwickelt oder einfach ungeeignet oder hoffnungslos gestrig. Und vor allem, sie sind dann möglicherweise auch außenpolitisch keine Partner. Und Sie merken, dass ich da schon die Diskussion berühre, die im Augenblick im Westen über Russland geführt wird. Nehmen Sie es einem alten Mann nicht übel, wenn er sagt, das war nicht immer so. In der Zeit von 1919 bis 1939 war Demokratie weltweit keineswegs auf dem Vormarsch, keineswegs en vogue. Man muss sich das einmal vorstellen. Es gab keine Demokratie in Italien, es gab keine in Japan, es gab keine in Polen, es gab keine in Spanien, in Ungarn, in Rumänien, selbstverständlich dann auch nicht mehr in Deutschland. Es gab keine Demokratie in dem weiten, riesigen Bereich der Sowjetunion, nicht in China. Eigentlich gab es Demokratie im heutigen Sinne nur in Großbritannien und einigen seiner Dominien, in Frankreich und dann in den USA und vielleicht noch in Skandinavien. Das heißt, im 20. Jahrhundert gab es Zeiten, in denen, und an das erinnere ich mich, solange ich lebe, in denen ich als 14-Jähriger, vielleicht war ich auch erst 13, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, am Radio einen Adolf Hitler hörte, der sagte, und das hat sich mir als Buben schon eingeprägt, ich habe in der Demokratie, mit der Demokratie, die Demokratie beseitigt. Und er war stolz darauf und er erwartete Beifall dafür. Er hat also nicht, wie das zum Beispiel die Kommunisten getan haben, sozusagen seine eigene Art von Demokratie dargestellt und gesagt, ja, das, was wir machen, ist die eigentliche Demokratie. Nein, nein, er hat sich damit gebrüstet, dass er die Demokratie abgeschafft hat. Ich sage das deshalb, weil wir manchmal vergessen, dass man Demokratie auch diskreditieren kann. Und ich glaube, die Demokratie ist in den letzten 8 Jahren der Regierung Bush diskreditiert worden. Und zwar weltweit, wenn wir schon diesen Begriff benutzen wollen. Was Bush erreicht hat, ist nicht, dass jetzt die Demokratie als überlebt, als gestrig gilt, so wie das häufig zwischen den beiden Weltkriegen war. Aber Demokratie ist nicht mehr eine Garantie für Friedlichkeit, spätestens seit dem Irakkrieg. Demokratie ist nicht mehr Garantie für Menschenrechte, seit es Guantanamo und Ähnliches gibt. Das war vor 10 Jahren noch anders. Und ich glaube, wir werden das noch zu spüren bekommen. Ich war gestern in Berlin bei einer Tagung über geglückte Demokratie in Deutschland. Und da ist auch die Formel von Willy Brandt 1969 erwähnt worden: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Für Willy Brandt war Demokratie nicht nur eine Staatsform, sondern eine Lebensform. Eine Lebensform für die gesamte Gesellschaft. Bis hin übrigens in seine Familie, in die Diskussionen mit seinen Söhnen. Was ist nun eigentlich Demokratie, wenn wir schon von weltweiter Demokratie reden? Ist es eine Staatsform oder meinen wir eine Lebensform? Ich glaube, dass Demokratie, wenn man politisch davon redet, zuerst einmal eine Staatsform ist. Allerdings eine Staatsform, die auf Dauer nur lebensfähig ist, wenn sie auch eine Lebensform wird. Also in Krisen durchzuhalten ist, nur wenn sie auch in die Lebensform einer Gesellschaft eingegangen ist. Und nebenbei, hier muss ich mal etwas sehr Positives über die Vereinigten Staaten sagen. Ich glaube, die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, in dem Demokratie zuerst eine Lebensform war, ehe sie eine Staatsform wurde. Denn da war ja die Zivilgesellschaft der Siedler, war ja vor dem Staat. Die haben ja zuerst einmal ihre Dörfer gegründet und haben dann irgendwie eine Kirche gebaut und haben ein Rathaus oder so etwas Ähnliches gebaut, haben sich geeinigt, welche Straße sie bauen und wie sie eine Wasserversorgung anlegen, ehe sie überhaupt eine staatliche Ordnung hatten. Und das ist das, was die Demokratie in Amerika eben trotz allem unerhört lebendig und eben zählebig macht, dass hier zuerst die demokratische Lebensform da war, ehe man sich dann eine demokratische Staatsform schuf. In Europa war das alles ganz anders. Der Weg der Europäer zur Demokratie war eigentlich überall dasselbe, nur in verschiedenen Zeiten. Es ging zuerst einmal darüber, dass man einen Staat gegründet hat. Das Mittelalter war nicht demokratisch. Und selbstverständlich waren die ersten Staaten der Neuzeit im 16., 17. Jahrhundert waren Monarchien. Meistens sogar von Gottes Gnaden Monarchien. Aber es waren Staaten mit einem Gewaltmonopol des Staates, wo der Fürst gesagt hat, wenn ihr, auch ihr Raubritter und sonst, ihr Städte auf Gewalt verzichtet, dann schütze ich euch vor Gewalt. Mal der Beginn des modernen Staates. Und aus diesem Staat, diesem monarchischen Staat, ist dann, beginnend schon im 18. Jahrhundert, ein Rechtsstaat geworden. Preußen. Preußen war längst ein Rechtsstaat, ehe seine Demokratie wurde. Übrigens gilt das auch für kleinere Länder, wie zum Beispiel für das Württemberg, aus dem ich komme. Und nachdem diese Staaten zu Rechtsstaaten geworden waren, wo man zum Beispiel klagen konnte von einem Verwaltungsgericht gegen eine Verwaltungsentscheidung, gegen eine Entscheidung der Obrigkeit klagen konnte, das konnte man schon im 19. Jahrhundert, hat sich dann ja die Demokratie dadurch entwickelt, dass die Menschen sagten, nun wollen wir aber auch selber mitreden. Das heißt, in Europa gab es wirklich diesen Weg Staat, Rechtsstaat und dann natürlich in vielen Etappen mühselig die Demokratie. Übrigens gibt es noch eine Ausnahme in Europa von dieser Regel, das ist die Schweiz. Da war Demokratie und Staat gleichzeitig vorhanden. Das heißt, wer zu den Urkantonen hinzukommen wollte, der musste in seinem Kanton selbst Demokratie üben. Das war die einzige, soweit ich sehe, die einzige Ausnahme von dieser europäischen Regel. Nebenbei, Sie denken jetzt schon dran, unterscheidet sich eigentlich Russland von dem, was ich jetzt hier als europäische Regel genannt habe? Meine Damen und Herren, was sind eigentlich die eindeutigen Kennzeichen einer Demokratie? Ich habe oft den Eindruck, dass Amerikaner glauben, wenn man irgendwo Wahlen abhält und die Wahlen funktionieren einigermaßen, dann hat man da eine Demokratie. Im Kongo sind Wahlen abgehalten worden. Und deutsche Soldaten haben übrigens durchaus, ich habe das für richtig gehalten, deutsche Soldaten haben mitgeholfen, dass diese Wahlen abgehalten werden konnten. Sind dann nachher wieder nach Hause gekommen, was mich auch gefreut hat. Aber ist deshalb schon eine Demokratie dort? Im Osten des Kongo geht es eigentlich noch genauso chaotisch zu und sind Frauen und Kinder noch genauso Opfer brutaler Gewalt wie vor diesen Wahlen auch. Das heißt, die Vorstellung, dass man einen Staat, gerade einen demokratischen Staat, dadurch gründet, indem man Wahlen abhält, ist für einen Europäer, der die europäische Geschichte hinter sich sieht, reichlich naiv. Es gibt ja auch eine ganze Anzahl von Fällen, wo gerade Wahlen nun wieder zu neuer Gewalt geführt haben, zu neuen Bürgerkriegen. Man denke an Kenia, was das an Gewalt verursacht hat. Oder jetzt Simbabwe. Das heißt, Wahlen gehören zwar zur Demokratie, weil man ja herausfinden muss, wer die Mehrheit ist und was die Mehrheit ist. Aber Wahlen bedeuten noch lange nicht Demokratie. Übrigens auch nicht in Afghanistan. Nebenbei, wenn ein Staat, jetzt rede ich nicht vom demokratischen Staat, sondern wenn ein Staat einmal zerfallen ist, zugrunde gegangen ist, und das kann in wenigen Jahren geschehen manchmal, dann braucht es nicht Jahre, sondern Jahrzehnte, um ihn wieder aufzubauen. Das ist eine Erfahrung, die wir noch sehr gründlich an den verschiedensten Ecken der Erde werden machen müssen. Menschenrechte und Minderheitsrechte gehören natürlich zur Demokratie. Aber es hat natürlich immer schon Demokratien gegeben, in denen die nicht gegolten haben. Die Vereinigten Staaten waren schon eine Demokratie, als es noch die Sklaverei gab. Immerhin. Nun gab es einen Bürgerkrieg darüber, ob sie bleiben soll. Aber immerhin. Die Diskriminierung der Schwarzen ging ja weit bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, und zwar die rechtliche, nicht nur die faktische, die rechtliche Diskriminierung ging so lang. Das heißt also, es gibt eine ganze Anzahl von Kriterien für Demokratie, die wohl für eine perfekte Demokratie zusammenkommen müssen, die aber manchmal gar nicht beieinander sind. Manchmal fällt mir eine sehr nüchterne Definition von Karl Popper ein, der ja nun nicht mein Leitphilosoph ist. Der sagte, entscheidend kommt es darauf an, dass eine Bevölkerung, dass Menschen, also eine Gesellschaft in der Lage ist, eine Regierung die ihnen nicht passt, abzuwählen. Wo das möglich ist, da würde ich sagen, ist Demokratie, und da, wo das nicht möglich ist,
da ist keine.
Ich will diese Definition nun wiederum nicht dogmatisieren. Ich will nur sagen, sie hat einiges für sich. Meine Damen und Herren, bei dem Denken von Fukuyama fällt ja auf, dass für ihn Wirtschaftssystem und Demokratie verbunden sind, voneinander abhängig sind. Oder genauer gesagt, eigentlich das eine vom anderen. Und für George Bush, für die gesamten Neokonservativen Amerikas, gehört Demokratie zusammen mit kapitalistischer Wirtschaftsform, und zwar einer möglichst kapitalistischen, also mit einer, die Helmut Schmidt jetzt wieder als Raubtierkapitalismus bezeichnet hat. Das heißt, marktradikale Vorstellungen als Fundament von Demokratie ist eigentlich die Ideologie, mit der heute die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Politik machen. Frage, gehört das eigentlich zusammen? Wie war das in Brasilien? Wie war das in Chile? Da haben Militärdiktaturen den Marktradikalismus durchgesetzt. In beiden Fällen. Den vorher die Demokraten nicht durchgesetzt hat, sogar deutlich angefochten hat. Südkorea, einer der kleinen Tiger, hat seine wirtschaftlichen Triumphe gefeiert mit einer höchst autoritären Führung, die erst langsam sich demokratisierte. Und natürlich, wie ist das heute mit China? Wir haben einen richtigen Marktradikalismus in diesem Land und gleichzeitig die Diktatur einer kommunistischen Partei. Etwas, was vor 20 Jahren kein Mensch für möglich gehalten hätte. Man hätte jeden ausgelacht, der so etwas prophezeit hätte. Und ich glaube auch nicht, dass sich das noch weitere viele Jahrzehnte so durchhalten lässt. Eine kommunistische Partei, die diktatorisch eine marktradikale Wirtschaft durchsetzt, das ist nun wirklich ein bisschen viel. Aber damit wären wir ja wieder bei Russland. Ich glaube, das, was wir an Marktradikalismus beklagen, fehlt in Russland nicht. Und es ist durchaus kompatibel mit dem, was Sie, Herr Lipsky, heute dargestellt haben, mit der souveränen Demokratie, mit der gelenkten Demokratie und wie diese Adjektive alle heißen. Jedenfalls diese Gleichsetzung von, ich sage jetzt mal, marktradikaler Kapitalismus und Demokratie stimmt offenbar nicht überall. Und ich glaube, sie stimmt sogar prinzipiell nicht. Ich glaube sogar, dass der Marktradikalismus, wo er längere Zeit funktioniert und vielleicht sogar an sein Ziel gerät, Demokratie eher zerstören muss. Das Buch, das mich in den letzten Jahren am meisten gefesselt hat, war ein Buch mit einem ganz seltsamen Titel. Das heißt nämlich The Shield of Achilles, also das Schild des Achilles, woraus kein Mensch irgendetwas entnehmen kann. Es stammt von einem amerikanischen Historiker, Ökonomen, Soziologen, Präsidentenberater namens Philip Bobbitt und handelt in 800 Seiten davon, wie sich die Staaten, das Staatsverständnis und auch die Staatsstrukturen im Lauf der Geschichte, vor allem der europäischen Geschichte, verändert haben. Und er kommt dann zu dem Schluss, der Staat des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr der Nationalstaat, sondern der Marktstaat. Und dieser Marktstaat bei Bobbitt, das ist ein Bestseller in den angelsächsischen Ländern seit Jahren. Der Marktstaat ist ein Staat, der eigentlich direkt mit seinen Bürgern gar nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch die Märkte zu ordnen hat. Und die Bürger haben sich gefälligst an die Märkte zu halten. Was heißt das praktisch? Das heißt praktisch, es muss einen Kulturmarkt geben. Da kann man für wenig Geld schlechte und für gutes Geld bessere Bildung bekommen für seine Kinder. Aber der Staat ist dafür nicht mehr zuständig. Es gibt Versicherungen, da kann man sich für Alter und Krankheit und was weiß ich alles versichern. Und wer das tut, der soll das tun. Und wer es bleiben lässt, der soll es bleiben lassen. Aber der Staat hat damit nichts zu tun. Und das geht dann bei Bobbitt bis hin zur inneren Sicherheit. Das heißt, wer sich vor Verbrechen sichern will, vor Einbruch oder sonst etwas, der kennt ja die Telefonnummer der nächsten Sicherheitsfirma. Da kann er anrufen, da kann er sich die Sicherheit kaufen, dieser Markt zu haben. Aber es ist nicht Sache des Staates. Ich habe dieses Buch deshalb mit Faszination gelesen, weil es die erste intellektuelle Leistung ist, die zeigt, wohin eigentlich, was eigentlich der Ziel des Marktradikalismus ist. Wenn wir heute in Deutschland Marktradikale treffen, die wissen immer, ja, privat geht vor Staat oder der Markt ist immer klüger als die Politik und so fort. Das sind schöne Sprüche, nur wohin soll das führen? Was ist denn euer Ziel? Bobbitt hat dieses Ziel sehr deutlich dargestellt. Aber im Marktstaat wird der demokratische Citoyen und die demokratische Citoyenne zum Kunden und zur Kundin degradiert. Sie können ja alles kaufen. Aber politisch gibt es eigentlich nichts mehr zu diskutieren. Wenn ich sage, wer sich für das Alter versichern will, der weiß ja, wo er anrufen muss, dann brauche ich nicht mehr über die Rentenversicherung zu diskutieren. Wenn ich sage, wer sich sichern will gegen Einbruch oder sonst was, der weiß ja auch eine Telefonnummer, aber das geht den Stand. Dann gibt es eigentlich politisch nichts mehr zu diskutieren. Das heißt, die Politik wird gegenstandslos. Sie wird nicht verboten, aber sie wird gegenstandslos. Und wie ist das dann bei der Demokratie? Wenn die Demokratie eine Staatsform ist zuerst einmal, dann kann ich den Staat gar nicht beliebig abbauen, ohne die Demokratie mit abzubauen. Ich will es praktisch wieder sagen. Zu mir kam letztendlich mal eine Gemeinderätin, eine kluge Frau, die sagte, ich lasse mich nicht wieder aufstellen. Wir haben so wenig zu sagen in unserer Gemeinde, im Gemeinderat. Das war jetzt nicht in meiner Heimatstadt, aber anderswo. Meine Heimatstadt ist es nicht so. Aber die Stadtwerke sind verscherbelt. Der öffentliche Nahverkehr ist privatisiert. Und so könnte man ja weitermachen. Die Wasserversorgung ist nicht mehr in kommunaler Regie. Mir ist meine Zeit zu schade, dass ich da über den Rest dann noch parliere und mich jedes Mal für meine Sitzung vorbereite und so viel Zeit und Nerven verschwende, wenn ich doch in den entscheidenden, für mich wichtigen Dingen gar nichts mehr zu sagen habe. Im Marktstaat braucht man keinen Landtag, der A für die Polizei und B für das Bildungssystem zuständig ist. Und wenn es einen gibt, dann hat er praktisch nichts zu tun. Ich sage damit, Meine Überzeugung ist, dass der Marktradikalismus nicht nur nicht zur Demokratie notwendig hinzugehört, sondern dass er notwendig sie auf Dauer zerstört. Ich weiß, das ist nicht Mainstream, aber es wird vielleicht werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass manches von dem, was wir an Krise der Demokratie heute empfinden, auch da manches von dem, was Herr Gabriel heute gesagt hat, genau damit zusammenhängt. Wenn ich sage, der Marktradikalismus und die Demokratie, die gehören zusammen, dann bedeutet ja das Nein zum einen auch das Nein zum anderen. Und warum sind denn nun gerade in der DDR, der früheren DDR, die Menschen so skeptisch gegenüber der Demokratie? Weil sie diese marktradikale Welle nicht hat stoppen können. Nirgendwo. Und deshalb auch nicht in Deutschland. Und ich glaube, dass in Europa zumindest Demokratie und Sozialstaat zusammengehören. Demokratie braucht die Loyalität seiner Bürgerinnen und Bürger. Und in dem Augenblick, wo der Staat sagt, wenn es dir schlecht geht, sei es persönlich eine Krise oder eine Wirtschaftskrise für alle, dann gehst du mich nichts mehr an. Dann ist diese Loyalität auch nicht mehr zu erwarten. Ich will damit nur deutlich machen, dass das, was hier gerade in Amerika gedacht wird, diese Verbindung von marktradikalem Kapitalismus auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen, in keinem Fall funktionieren wird. Meine Damen und Herren, noch eine andere Überlegung. Demokratie ist heute so weit akzeptiert auf dieser Welt, weltweit, dass eigentlich kaum mehr eine Diktatur entsteht, dadurch, dass, wie das im Dritten Reich der Fall war, dass jemand sagt, aber die Diktatur, der Führerstaat, das Führerprinzip, das Gehorsamsprinzip ist effizienter. Diese Argumentation findet man eigentlich kaum mehr. Wahrscheinlich die Jüngeren werden sie gar nicht kennen und also auch nicht vermissen. Ich stelle jedenfalls fest, ich bin ihr kaum mehr begegnet. Worauf aber stützen sich dann diejenigen Regime, die nach unserer Vorstellung jedenfalls nicht demokratisch oder nicht volldemokratisch sind? Ich glaube immer auf ein Wahrheitsmonopol. Das war schon bei den Kommunisten so. Die haben ja auch im Detail sozusagen demokratische Elemente gehabt. Die DDR hatten eine Volkskammer gewählt und ähnliche Dinge. Gut, es gab Parteien. Wir wissen, was das bedeutet hat. Aber immerhin, die Entscheidungen, die wirklichen Entscheidungen, fielen im Politbüro der SED oder der KPDSU. Und die Legitimation dafür war, dass diese Partei im Besitz der Wahrheit war. Der Marxismus-Leninismus war die Wahrheit. Und dann musste es Wächter der Wahrheit geben, die dafür sorgten, dass niemand von dieser Wahrheit wesentlich abrückte. Und innerhalb dieser Wahrheit konnte man dann auch so ein bisschen Demokratie spielen. Und ganz ähnlich ist das heute etwa im Iran. Da wird ja auch ein Präsident gewählt. Da wird ein Parlament gewählt. Und die Leute haben inzwischen begriffen, es ist ganz egal, ob wir ein konservatives oder ein liberales Parlament wählen. Es kommt immer aufs Gleiche raus, weil nämlich letztlich ganz andere Leute entscheiden. Ja, diese entscheiden sogar, dass nur diejenigen Kandidaten, von denen sie glauben, dass sie in der Wahrheit sind, überhaupt erst kandidieren dürfen. Aber wie gesagt, da wird trotzdem Demokratie gespielt und sie läuft und funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad, aber nur bis zu dem Grad, wo die Besitzer der Wahrheit entscheiden, was geschehen darf und was nicht. Nebenbei, daraus möchte ich gern den Schluss ziehen, dass Demokratie nur da funktionieren kann, das halte ich für eine ganz wichtige Sache, wo klar ist, dass der Staat für Wahrheit nicht zuständig ist. Er ist nicht zuständig für die naturwissenschaftliche Wahrheit, da kann er sich auch nicht einmischen. Er ist nicht zuständig für die historische Wahrheit. Es hat ja im Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission über die Deutschlandpolitik von 1949 bis 1989 gegeben und die haben alle möglichen Leute verhört, mich auch, und haben riesige Protokolle angelegt. Und am Schluss hat die damalige Mehrheit, das war die Kohlsche Mehrheit, dann gesagt, ja, jetzt müssen wir dann auch abstimmen darüber, wer denn nun Recht gehabt hat. Und dann gab es eine längere Diskussion, die dann schließlich zu der wunderbaren Erkenntnis geführt hat, dass man über die Wahrheit nicht abstimmen kann, sondern dass die historische Wahrheit im Diskurs der Historiker entstehen muss. Von der religiösen Wahrheit, darüber sind wir uns längst einig, gilt das auch. Der Staat, der demokratische Staat, ist nur demokratisch, wenn er für Wahrheit nicht zuständig ist, wohl aber für die Bedingungen der Wahrheitsfindung und der Wahrheitssuche. Dafür ist er zuständig. Er ist zuständig dafür, dass es Lehrstühle für Philosophie gibt. Er ist zuständig dafür, dass es Lehrstühle für Soziologie gibt und so fort. Aber er ist nicht dafür zuständig, was dabei herauskommt in einer Demokratie. Meine Damen und Herren, bisher läuft ja die Weltpolitik und auch die Arbeit der Vereinten Nationen so, dass nur gefragt wird, bist du ein Staat oder bist du kein Staat? Es gibt da Staaten oder Nichtstaaten, wobei übrigens manche noch als Staaten dort laufen, die gar keine mehr sind. Aber das nur nebenbei. Aber die Frage, ob das nun ein demokratischer Staat ist oder ein nicht demokratischer Staat, ist zuerst einmal für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen nicht entscheidend. Und die UN gehen ja auch noch von der Souveränität der Staaten aus, und zwar mehr noch als vielleicht das heutige Völkerrecht. Und Sie wissen, dass es nun, und das gehört zu unserem Thema, gerade wiederum bei den Neokonservativen in den Vereinigten Staaten, auch bei Bush, die Vorstellung gibt, wir sollten eigentlich die Vereinten Nationen ablösen durch einen Bund der Demokratien. Eine internationale Gemeinschaft der Demokratien, die dann natürlich, zu der kann man dann auch hinzukommen, wenn man vorher keine war, gibt es vielleicht Aufnahmebedingungen. Aber jedenfalls, das ist dann handlungsfähig, während die Vereinten Nationen auch durch die Vetorechte und so fort nicht handlungsfähig sind in vielen Fällen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das wäre ein ganz fataler Irrweg. Denn wer definiert denn dann eigentlich, wer demokratisch ist? Die Berichterstattung in den letzten Wochen über Georgien ging im meisten Teil des großen Teils des Westens davon aus, dass Georgien eine Demokratie ist und Russland möglicherweise keine. Die Wirklichkeit ist völlig anders. Es gibt in beiden sicherlich Einwände gegen das, was wir, oder Abweichungen von dem, was wir im Westen Demokratie nennen. Aber die Verletzung von demokratischen Rechten in Georgien in den letzten Jahren war wesentlich eindeutiger als in Russland. Und trotzdem haben wir alle immer wieder gehört, es geht um die Demokratie. Wir müssen jetzt hier die Demokraten schützen gegen die Nicht-Demokraten. Das ist genau das, was natürlich Bush im Auge hat, und das ist genau das, wogegen wir nach meiner Überzeugung als Europäer uns wenden müssen. Es kann nicht sein, dass irgendjemand definiert, wer Demokrat ist und damit also dazugehört und wer nicht Demokrat ist und also nicht mehr dazugehört. Denn jeder Staat hat seine Interessen und selbstverständlich der deutsche Staat und der amerikanische und der russische Staat hat seine Interessen. Und wenn dann diese Definition nach den Interessen des stärksten Staates gehandhabt wird, dann wird die Welt nicht friedlicher, sondern nur noch unruhiger. Wenn jetzt dieser Bund der Demokratien entstehen würde, dann würde zum Beispiel Kolumbien wäre drin, Venezuela wäre nicht drin. Wir können uns vorstellen, was dabei herauskommt. Und ich sage das eben auch im Hinblick auf eine Zeitungsmeldung, die ich heute in der Süddeutschen gefunden habe und die nun mit unserem Thema hier zusammenhängt. Überschrift, Seite 1, autoritär und aggressiv. Rice, also Condoleezza Rice, Moskaus Verhalten und so fort wird Konsequenzen haben. US-Außenministerin Condoleezza Rice hat eine kritische Neuausrichtung des Verhältnisses zu Russland angekündigt. Das jüngste Auftreten der Moskauer Regierung lasse das Bild eines Russland entstehen, das im Inland zunehmend autoritär und im Ausland zunehmend aggressiv sei, hieß es vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die Rice in Washington halten sollte. Dieses Verhalten werde nicht ohne Folgen bleiben und so fort. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, stehen wir nun am Beginn eines neuen Kalten Krieges oder nicht? Ich habe mir dann überlegt, wer könnte eigentlich ein Interesse am Kalten Krieg haben? Dass die Europäer keins haben, muss man ihnen wohl abnehmen. Die Weltmächte denken vielleicht an den Kalten Krieg in einem Punkt mit einer gewissen Nostalgie. Nämlich, wenn man ein Bündnis hat, so wie die NATO, dann lässt sich das am ehesten zusammenhalten, wenn man einen Feind hat. Sowas wie das der Schröder gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit. Das wäre dann praktisch nicht mehr möglich. Das war auch im Kalten Krieg nicht möglich. Wie ist das mit Russland? Wo sind eigentlich die Verbündeten, die es bei der Stange halten muss? Ich finde sie gar nicht. Von daher kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Russland ein Interesse an einem Zustand des Kalten Krieges hat. Abgesehen davon, dass ja die Grundeinsicht von Gorbatschow die gewesen ist, dass der Kalte Krieg von 1948 an, vom ersten Augenblick an, die Sowjetunion überfordert hat. Und deshalb wollte er diesen Kalten Krieg ja unter allen Umständen und unter jedem Opfer zu einem Ende bringen. Nein, ich glaube nicht, dass Russland ein Interesse an einem Kalten Krieg hat. Aber ich glaube, dass es in Amerika einige Leute gibt, die dieses Interesse sehr wohl haben. Und ich glaube, diese Gleichsetzung, hier Demokratie und dort nicht Demokratie und also entweder gehörst du da oder gehörst du dahin. Wenn die Europäer das mitmachen, dann werden sie im 21. Jahrhundert eine jämmerliche Rolle spielen. Denn ein Europa, eine Europäische Union, die sich in einen kalten Krieg mit Russland einlässt, was soll die eigentlich in einer Welt für eine Rolle spielen, wo China, Indien, Vereinigten Staaten die entscheidende Rolle spielen? Sie sind völlig bewegungsunfähig. Das heißt, die Frage, ob dieses Europa sich auf das einlässt, was offenbar die Frau Rice im Auge hat, das ist das, was mich für die letzten Jahre meines Lebens vital interessiert. Sehen Sie, die Gefahr ist immer, dass man wichtige Werte instrumentalisiert. Und Demokratie ist etwas viel zu Wertvolles, als dass man es zum Instrument eine Außenpolitik machen darf. Wie war das denn im Irak? zuerst, nachdem alle anderen Begründungen gefallen waren, dann hieß es, aber wir wollen doch wenigstens den Saddam Hussein wegwerfen. Wir wollen doch die Demokratie dort einführen. Den Regierungswechsel, den Systemwechsel. Und dafür Krieg. Nun, natürlich gelingt das nicht. Im 21. Jahrhundert hat am Ende nie der militärische Sieger das letzte Wort, sondern die endstaatlichste Gewalt im Lande des Besiegten hat das letzte Wort. Genau das, was wir im Irak erleben. Aber mir kommt das auf etwas anderes an, nämlich die sicherste Methode, Demokratie weltweit zu diskreditieren, ist, sie zum Instrument für Weltmachtinteressen zu machen. Demokratie kann man weltweit fördern, indem man sie praktiziert, indem man sie attraktiv macht, indem man sie im Interesse der Menschen stabil macht, aber nicht, indem man sie mit allen Mitteln ausbreitet. Lassen Sie mich jetzt zum Schluss noch etwas über Russland sagen. Das steht ja eigentlich nicht in meinem Thema, aber es ist das Thema der Gesamttagung. Ich glaube, dass Russland wahrscheinlich auf dem europäischen Weg ist. Staat, Rechtsstaat, Demokratie. Was hat denn Putin am Anfang gesagt? Ich habe gesagt, ich will dass die Demokratie des Gesetzes. Und das hat er in einem Land gesagt, vielleicht können Sie das besser sagen, wo gelegentlich die Mafia beim Eintreiben von Schutzgeldern erfolgreicher war als der staatliche Fiskus beim Eintreiben von Steuern. Das heißt, da musste erst einmal wieder ein Vakuum gefüllt werden, das die kommunistische Partei hinterlassen hatte. Die hatte ja die Sowjetunion zusammengehalten und nun war sie nicht mehr da. Und da, was drang da alles in dieses Vakuum ein? Das heißt, der Weg war zuerst einmal ein Staat und dann, und Sie haben ja davon gesprochen, wie das mit der Justiz aussieht, das nächste Punkt, die nächste Station wird sein, der Rechtsstaat. Und in diesem Rechtsstaat muss die Demokratie sich entfalten. Und jetzt möchte ich unseren russischen Freunden noch etwas sagen. Ich habe ja mit Gustav Heinemann angefangen. Und da ging es darum, was wird es diesem Deutschland? Ist das in Ordnung, wenn wir uns ja jetzt wieder Waffen anschaffen? Ist das richtig, die Stalin-Note einfach wegzuwerfen und so fort. Und darüber habe ich, da war ich so Mitte 20, habe ich so auf Versammlungen, Wahlkampf 1953, gegen Eugen Gerstenmaier im Wahlkampf, da habe ich jetzt den Leuten das alles so dargelegt. Und wenn ich dann nachher mit denen zusammensaß, dann kam es vor, dass mir einer sagte, also Herr Eppler, wahrscheinlich haben Sie sogar recht mit dem, was Sie da gesagt haben. Aber das interessiert mich gar nicht. Ich möchte, dass das Wirtschaftswunder weitergeht. Ich möchte, dass mein Geschäft sich ausbreitet. Ich möchte Sicherheit haben. Und das habe ich bei dem Adenauer und dem Erhard am ersten. So. Und das, was Sie sagen, das ist ja auch alles ganz schön, aber für mich nicht die Priorität. Warum sage ich das jetzt Ihnen? Ich glaube, dass Gesellschaften zu bestimmten Zeiten eben ihre Prioritäten haben. Und die Priorität der Deutschen, die den Weltkrieg knapp überlebt haben, so wie unendlich viele Russen den letzten Krieg knapp überlebt haben. Ja, die wollten wieder ein Dach über dem Kopf und die wollten wieder was Ordentliches zu essen haben und die wollten ein bisschen sicher sein, dass nicht gleich wieder die nächste Überraschung kommt, vielleicht durch die Rote Armee, die ja schon weit genug vorgedrungen war. Sie wollten Schutz und Sicherheit haben. Und sie hatten für das, was ich denen erzählte, zwar Verständnis, aber Aber sie dachten überhaupt nicht daran, deshalb so zu wählen, wie ich sagte. Und ich habe ihnen das zuerst einmal sehr übel genommen, als junger Mensch. So, was ist das für ein Volk? Nicht? Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, Demokratie könnte ja auch bedeuten, dass man dies akzeptiert, was die Menschen an Prioritäten haben. Auch wenn es nicht die eigenen sind. Dass man sagt, nun gut, Demokratie bedeutet eben, dass die Menschen mit ihren Prioritäten sich durchsetzen. Und das erzähle ich jetzt deshalb, weil ich glaube, dass das russische Volk oder auch die Völker Russlands andere Prioritäten haben als wir. Und vielleicht auch andere Prioritäten als die Opposition in Russland. Sie wollten zuerst einmal Ordnung und Sicherheit. Das war ja lange Zeit nicht mehr da. Sie wollten Sicherheit vor der Mafia. Sie wollten Sicherheit vor Verbrechen. Sie wollten einen geordneten Staat haben. Und das Zweite, sie wollten aus der Armut heraus, die ja durch die Umstellung des Wirtschaftssystems unendlich viele in Russland betroffen hat. Und dann wollen sie offenkundig, das ist heute auch aus dem Vortrag hervorgegangen, sie wollen ein starkes Russland. Ein starkes Russland, dem es nie wieder so geht, wie es der Sowjetunion 1941 gegangen ist, was dann 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Sie wollen ein Russland, wo keiner mehr das wagen kann, was Hitler gewagt hat. Da leben ja noch Millionen Menschen, die das knapp überlebt haben. Und das, was uns wichtig ist, zum Beispiel Chancengleichheit der Parteien, gleichgewichtiges Spiel von Regierung und Opposition, klare Scheidung zwischen Partei und Staat, Pressefreiheit und so fort. Ich glaube, die meisten Russen sind da gar nicht dagegen. Aber es ist nicht ihre Priorität. Noch nicht ihre Priorität. Wer weiß, wie das in 20 Jahren sein wird. Und nebenbei, wenn es irgendjemanden gibt auf dieser Welt, der ihnen diese Prioritäten, die sie jetzt haben, nicht übel nehmen darf, dann sind es wir. Denn wir haben dazu beigetragen, dass sie diese Prioritäten haben. Der Schock dieses Vernichtungskrieges, dieses Versklavungskrieges steckt natürlich noch tief in diesem Volk. Und die Abwehr, die Abwehr jeder Möglichkeit einer Wiederholung ist wahrscheinlich wichtiger als das, was wir für wichtig halten. Und ich glaube, wenn wir Deutschen diesem Demokratisierungsprozess in Russland helfen wollen, dann nicht durch Schulmeisterei, nicht dadurch, dass wir uns jetzt ausgerechnet wir uns auf ein moralisch hohes Ross setzen und darüber urteilen, ob die Russen eigentlich partnerschaftsfähig sind oder noch nicht, sondern indem wir entschieden, aber auch bescheiden in einen Dialog mit dieser Gesellschaft eintreten, der vielleicht im Laufe der Jahrzehnte dazu führt, dass die Prioritäten des russischen Volkes sich den Prioritäten der westlichen Völker annähern. Dankeschön.